hatte ich schlaflose Nächte, ich sag's euch. Da habe ich eine Mail bekommen, Achtung, Rückruf, dieser Rohstoff hat einen erhöhten Gehalt radioaktiver Strahlung.
Warum verlässt man sich da nicht auf Certificate of Analysis, COA, wie sie oft heißt?
Dann kam zurück, ja, wir haben ja den Calciumgehalt getestet, das passt alles. Ja, es war halt genau der richtige Calciumgehalt, aber halt mit Arginin-Alpha-Ketoglutarat.
Jede Charge wird getestet, das machen viele Nahrungsergänzungsmittelunternehmen nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Ich grüße dich, Mario.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben es nämlich geschafft, den Clemens vor die Kamera und vor das Mikrofon zu holen, endlich mal. Wenn ich Clemens sage, dann meine ich Dr. Clemens Klingler. Du bist Arzt, so wie wir. Wir haben gemeinsam in Innsbruck studiert, dann auch gemeinsam Molecular gegründet, vor jetzt mittlerweile schon fast 6 Jahren, time flies. Und du kümmerst dich eigentlich schon seit Jahren um unser Qualitätsmanagement, um Produktentwicklung, um die Operations. Du sorgst dafür, dass bei den Leuten auch die Pakete zum Beispiel ankommen. Heute soll es aber eigentlich nur um das Thema Qualitätsmanagement gehen und darum, worauf man da achten muss aus, ich sage jetzt mal, Herstellerperspektive und auch aus der Perspektive von Konsumenten. Ne? Also was heißen die ganzen Siegel? Was steckt dahinter? Worauf muss man achten? Was kann denn auch alles schiefgehen? Und so weiter und so fort. Das soll heute so das grobe Kernthema sein, sage ich mal. Magst du noch ein paar Worte zu dir verlieren? Warum Qualitätsmanagement? Warum Produktentwicklung? Was fasziniert dich daran?
Absolut. Also zuerst mal hallo Mario, hallo Max. Freut mich hier zu sein. Endlich mal, wie du selber gesagt hast. Ich hätte es, glaube ich, selber nicht besser zusammenfassen können, was du gerade ein bisschen so gezeichnet hast. Ich glaube, ich würde es noch mal ein bisschen ausschmücken. Ich glaube, im Alter von 14, 15 Jahren habe ich einmal einen Fehler gemacht, nämlich wo ich auf dem Wunschzettel geschrieben habe, ich möchte Operationen wie der Papa durchführen, habe ich mich nicht konkret und richtig ausgedrückt. Nämlich bin ich bei den Operations gelandet, bei Molecular und nicht im OP, wie es eigentlich die medizinische Karriere mit sich nehmen würde. Und bin dann schlussendlich in der Supply Chain gelandet, im Qualitätsmanagement und in der Produktentwicklung und bin hier bei Molecular zuständig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mich mega darauf vorbereitet hatte. Ich glaube, das haben wir uns alle nicht. Aber wir haben einfach, ich glaube, uns selbst reingefuchst. Und genau.
So ist das zustande gekommen. Das ist doch schön.
Vielleicht noch eine Frage, Clemens. Wie krass hast du diesen Spruch jetzt vorbereitet? Also wie häufig hast du den schon gebracht?
Also ich bin ja schon relativ lange mit den Gedanken, endlich mal im Beyond Lifespan Podcast zu sein. Ne? Und die erste Idee, sage ich jetzt mal so, was erzähle ich einfach mal bei der Intro? Und
ich würde jetzt wirklich sagen, so ein,
Das ist gut. Das war so fehlerhaft, das muss vorbereitet gewesen sein.
Das war richtig.
Wunderbar. Sehr gut, genau. Ja, wir wollen heute über Qualitätsmanagement reden und ich glaube, da macht es Sinn, dass man mal beim regulatorischen Rahmen startet, um auch den Leuten und den Zuhörern mal verständlich zu machen, was ist denn eigentlich der regulatorische Rahmen, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, was schreibt denn der Staat vor, was nicht, in welchem Rahmen dürfen sich alle bewegen, jetzt unabhängig davon, was man dann selber als Hersteller noch zusätzlich und on top macht.
Genau, also vorweg mal, die rahmliche Komponente ist, Supplements sind Lebensmittel. Sie heißen ja auch nicht umsonst Nahrungsergänzungsmittel und fallen dementsprechend auch unter das Lebensmittelrecht. Sie sind dazu gedacht, die herkömmliche normale Ernährung zu ergänzen und Supplements sind dahingehend hochdosierte Nahrungsextrakte. Man kann, glaube ich, auch mal ein bisschen beschreiben, was ist in einem Supplement drinnen. Man sagt auch hier, obwohl es kein Medikament ist, Wirkstoff. Das ist eigentlich ein Molekül, welches einen ernährungsphysiologischen Effekt intendieren sollte. Und zusätzlich dazu befinden sich meistens noch Zusatzstoffe mit dabei. Das sind Hilfsstoffe, die beispielsweise für Bioverfügbarkeit mit bereitgestellt werden und auch Füllstoffe, um, sage ich jetzt mal so, die Kapsel voller erscheinen zu lassen.
Jetzt würde ich mir denken, Nahrungsergänzungsmittel ist ja nicht so, wie wenn du jetzt zum Dönerladen nebenan gehst, das isst du jetzt halt mal irgendwie zu Mittag, sondern das ist ja was, da geht es ja wirklich um Gesundheit. Ne? Da willst du ja eigentlich keine Kompromisse haben, aber gleichzeitig ist es eigentlich in der Behandlung wie ein normales Lebensmittel. Ne? Und das ist ja schon eine komische Diskrepanz, jetzt auch aus, ich sag mal, Kundenperspektive zumindest. Wie ist es denn jetzt auch im Vergleich zu Lebensmitteln, wenn man ein Supplement zulassen will? Also ist es dann irgendwie komplexer oder eigentlich?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, da müssen wir vielleicht auch den Zuhörer und die Zuhörerin mit abholen, so wie wir uns damals gedacht haben, okay, lass Molecular gründen, wo wir uns auch damit befasst haben, okay, wie wie sieht das Reglement aus, damit ich ein Nahrungsergänzungsmittel auf den europäischen Markt werfen darf? Und entsprechend stellt sich schon gleich mal im Vorfeld fest, das ist kein Arzneimittel. Also am Ende des Tages geht es bei Arzneimitteln darum, dass eine Wirkung gesichert ist und die am Ende des Tages bei Konsum des Medikaments zu einem Effekt führt. Bei Nahrungsergänzungsmitteln geht es eigentlich nur um die Sicherheit eines Produktes. Also ich sage es jetzt mal so, Lebensmittel sind ein anerkanntes Gut für alle. Ich sage jetzt mal so, schmecken muss es niemandem, aber es muss sicher sein. Und entsprechend haben auch die Behörden hier den Zulassungsprozess zugeschneidert.
Okay, ja, verstehe.
Und bei Supplements ist es so, wenn irgendjemand, der heute zuhört, zuschaut, sagt, ich möchte jetzt ein Supplement zulassen, was muss man denn ganz offiziell dafür machen? Also was sind denn da die Steps? Muss man da irgendwelche Dokumente bereitstellen, irgendwelche Analysen bereitstellen? Wie sieht es denn da mit Hygiene aus, mit Dokumentation und so weiter und so fort?
Genau, also das ist ein relativ großes Fass, welches geöffnet wird. Vielleicht auch noch mal kurz vorweg, Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel sind nicht gleich, nur weil beides vielleicht eine Fallschachtel hat, nur weil es vielleicht beides in einer Tablette oder in einer Kapselformat oder in Liquid vorkommt, das ist komplett unterschiedlich. Und du hast es eben auch schon angesprochen, es gibt nämlich Qualitätsstandards, welche erfüllt werden müssen. Vielleicht auch noch im Voraus, warum ist die Einordnung aus Lebensmitteln oder ja die Nahrungsergänzungsmitteleinordnung als Lebensmittel so zentral? Weil daraus folgt, was viele Konsumenten nämlich unterschätzen, der Marktzugang ist eben viel einfacher. Der Fokus liegt viel mehr auf die Sicherheit als auf die Wirkung. Also hier nochmal ein kurzer Recap. Und zuletzt, Qualität ist stark vom Hersteller, also vom Inverkehrbringer abhängig. Also alles, und da kommen wir, glaube ich, später nochmal darauf zurück, alles, was an Qualitätsmanagement aufgebaut wird, ist hauptsächlich vom Inverkehrbringer zu verantworten.
Genau, also am Ende ist es ja so, wenn jemand, nicht nur wir, ein Produkt zulassen, dann sind die Hürden dafür erstmal relativ niedrig. Ne? Also man kann sich eine Formulierung überlegen, man muss sich um jemanden kümmern, der das für einen herstellt, um das erstmal auf den Markt zu bringen. Deswegen gibt es ja auch so viel Angebot da draußen, ist es ja am Ende so, hey, das ist ein sehr, sehr niedriger Standard, um das Produkt überhaupt auf den Markt zu bringen, um es für Konsumenten verfügbar zu machen. Und wir erklären das den Leuten ja auch meistens dann immer so, wenn du in den Supermarkt gehst und dir da was aus dem Regal holst, dann gelten dafür eigentlich die gleichen Standards wie für Nahrungsergänzungsmittel. Und es ist nicht so, dass man da diesen Zulassungsprozess irgendwie mit einem Medikament vergleichen kann. Das ist nämlich überhaupt nicht so. Ne? Meine Medikamente haben ja jahrzehntelange Zulassungsprozesse, teilweise Entwicklungsprozesse, ist ja unfassbar teuer. Bei einem Supplement ist das nicht so. Und deswegen muss man sich dann eben dieses ganze Qualitätsthema nochmal, ja, als Inverkehrbringer, als Hersteller nochmal sehr, sehr viel genauer anschauen. Genau. Muss man überhaupt irgendwas prüfen? Muss man überhaupt irgendein Qualitätszertifikat abliefern für die Zulassung oder ist das gar nicht erforderlich?
Nee, absolut. Super Punkt, du hast es gut zusammengefasst. Viele verstehen Supplements, sage ich jetzt mal so, als kleine oder Low-Dose-Medikamente, aber dem ist nicht der Fall. Sie sind keine Medikamente, sondern hochdosierte, hochkonzentrierte Lebensmittel und entsprechend fallen sie eben unter das Lebensmittelrecht und bedarfen eben drei Schritte oder drei Positionen, nämlich Hygiene und Risiko. Da komme ich gleich darauf zurück, dass es dieses HACCP-Zertifikat von Seiten der Produktion benötigt. Dann die Kennzeichnung und die Werbung. Das Etikett muss korrekt sein, also wir dürfen auch nicht irgendeinen Humbug draufschreiben, so das heilt gegen XY oder wirkt gegen XY. Also da müssen wir auch natürlich den Konsumenten vorschützen, dass das ja auch alles seine Richtigkeit hat, wenn wir das auf das Label draufschreiben. Und zu guter Letzt, die Verantwortung liegt beim Hersteller, nämlich wir müssen bei einer Kontrolle zur Verfügung stellen, dass all das im rechtlichen Rahmen durchgeführt wurde.
Das Spannende daran ist ja, punkto Kontrolle, wir sind jetzt fast 6 Jahre am Markt und wenn wir uns nicht selber kontrollieren würden, wären wir noch nie offiziell kontrolliert worden. Also ich finde das auch nochmal wichtig zu sagen. Theoretisch gibt es diese stichprobenartigen Kontrollen, aber nur sehr selten.
Genau, ich glaube, es gibt sogar die Kontrollen von der Konkurrenz öfter als die von der Behörde. Ich glaube, da können wir ein Lied von singen, aber ich glaube, bei uns hat sich noch niemand gemeldet, oder?
Nee, ich hab das auch noch nicht mitbekommen. Aber jetzt vielleicht, um es nochmal zusammenzufassen, weil ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar rausgekommen. Wie lange brauchst du, wenn wir jetzt ein Produkt hergestellt haben, wie lange brauchst du, um das zuzulassen, anzumelden?
Okay, das ist ein super Punkt. Es braucht nämlich nur einen Link, sage ich jetzt mal so. Und das ist nämlich der Link zur BVL. Und hier muss ich einfach ein Produkt anzeigen. Also es gibt keine Behörde, die am Ende des Tages einen Stempel auf irgendein Dokument draufdrückt, nämlich wie es beim Medikament der Fall ist, es muss zugelassen werden, sondern es muss nur aktiv von dem Innenverkehrbringer angezeigt werden und entsprechend ist es dann, sage ich jetzt mal so, im besten Fall soll das natürlich vor dem Datum, wo das verkauft wird, zu angezeigt, aber dann ist too good to go.
Okay, wie lange dauert das? Eine Stunde?
Ja, unter einer Stunde. Also eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Website ziemlich buggt. Also ich hoffe, dass Shoutout, falls jemand zuhört, dass die Website demnächst mal geupdatet wird, weil die häufig irgendwelche Ladefehler hat. Aber ansonsten braucht es nur das Erstellung des Labels und die Informationen, die eingespeist werden müssen, wer der Hersteller, die Produktion und der Anmelder ist. Und das ist es. Also wenn es alles funktioniert,
10 Minuten.
5 Minuten.
5 Minuten.
Mhm. Also man hat dieses Grundverständnis, ja eigentlich, also ich denke, viele Leute glauben, dass Nahrungsergänzungsmittel sehr viel stärker reguliert sind, als sie eigentlich reguliert sind. Eigentlich sind sie nämlich super unreguliert. Wie gesagt, gleiche Standards wie für irgendein Produkt aus dem Supermarkt. Und das ist vor dem Hintergrund wichtig, als dass man ein Nahrungsergänzungsmittel oder ein Supplement ja nimmt, wie du schon gesagt hast, mit einem gewissen Ziel, mit einem gewissen Use Case, für einen gewissen Zweck. Man möchte sich damit selber was Gutes tun. Und vor dem Hintergrund macht es ja auch Sinn, dass ich jetzt als Konsument, wenn ich mir irgendwo was kaufe, bestelle, sei es jetzt aus der Apotheke, in einem Online-Shop oder wo auch immer, dass ich da dann auf eine gewisse Qualität und auf gewisse Merkmale auch achte. Und das geschieht dann meistens für den Konsumenten in Form von irgendwelchen Siegeln, Zertifikaten, Prüfzeichen. Also es gibt viele Siegel da draußen, Zertifikate haben manche Hersteller auf der Website. Es gibt viele Prüfzeichen und da muss man immer ein bisschen trennen. Das eine ist ein Qualitätskriterium von der Herstellung. Das ist dieses HACCP, was du gemeint hast. Ich glaube, am geläufigsten ist nicht HACCP, sondern GMP. Ne? GMP, absolut. Good Manufacturing Practice. Das ist, glaube ich, nicht allen, aber sicher sehr vielen Leuten Begriff, die sich mal ein bisschen mit Supplements beschäftigt haben. Dann gibt es noch IFS, da kannst du uns dann sicher gleich eine kleine Einordnung geben. Und das andere, was man dann noch unterscheidet, ist das Thema Analytik, wenn das Produkt fertig ist. Ne? Also was sollte man sich da anschauen? Wo kann man das Produkt dann noch hinschicken? Macht man das selber? Schickt man das zu Drittlaboren? Mhm. Schickt man das zu irgendwelchen offiziellen Stellen, die dir dann Siegel ausstellen? Ich meine, bei Fisch kennt man es, da gibt es ja dieses MSC-Siegel und wahrscheinlich noch 5 andere, die irgendwie in gewissermaßen Qualitätsmerkmal sein sollen für den Fisch, den du jetzt isst, dass der aus gewissen Regionen kommt, gewisse Qualitätsstandards hat. Sowas gibt es bei Supplements auch, obwohl die manchmal ein bisschen missverstanden werden. Aber springen wir mal nicht so weit nach vorne, bleiben wir mal bei dem Thema Herstellung und Produktion. Was ist da ein Qualitätsmerkmal?
Du hast schon super ausgeholt. Also ich muss da bei diesem Siegel immer an irgendeinen 5-Sterne-General von den Hollywood-Filmen denken. Auf der Brust mit ganz vielen Abzeichen, ganz vielen Ehrungen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da muss man hin und wieder einfach genauer mit der Lupe drauf schauen, was steht dahinter. Ist das jetzt nur eine Medaille vom, ja, jetzt wollte ich schon Schützenverein sagen, wenn man nach 6 Maß irgendwie noch den 10er getroffen hatte, was natürlich auch eine Auszeichnung ist, auf jeden Fall. Aber kurz vorweg, bevor wir uns da in die Siegel stürzen, noch zusammengefasst, was ist eigentlich vorgeschrieben? Nämlich, es ist genau gar nichts vorgeschrieben. Es gibt gewisse, sage ich jetzt mal so, Fixstandards. Also man sollte Schwermetalle beispielsweise unter einen gewissen Nachweis, unter eine gewisse Nachweisbarkeit belassen. Aber man muss weder auf den Wirkstoff analysieren, also diesen ernährungsphysiologischen Wirkstoff, noch auf, ob es eine gewisse Analysebatterie gibt, die das Produkt mal durchlaufen muss. Das gibt es einfach nicht. Und das ist am Ende des Tages Hersteller- oder Produktionssache. Du hast davor schon schön aufgeteilt. Es gibt nämlich 2 Faktoren. Einerseits die Herstellung und andererseits die Analyse. Und entsprechend kann man diese Siegel auch schön aufteilen. Die HACCP-Zertifizierung gibt es. Es gibt die IFS-Zertifizierung und es gibt die GMP-Zertifizierung. Kurz vorweg, HACCP steht für Hazard Analysis Critical Points Control, genau. Dann IFS steht für International Featured Standards und GMP, das ist das, was in aller Munde ist und gerne gesehen wird, das ist das Good Manufacturing Practice. Und hier einfach nochmal, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie man das, diese trockene Rechtslage da am besten an den Zuhörer oder an die Zuhörerin nah ranbringt. Das kann man sich so vorstellen, wie man ist Betreiber von einer Küche, von einem Restaurant und man hat einen Hygieneplan. Und dieser Hygieneplan ist das HACCP. Und am Ende des Tages benötigt nur es dieses HACCP, damit ich ein Supplement, ein Nahrungsergänzungsmittel produzieren kann. Man schaut sich an, okay, wo kann ein Topf runterfallen? Wo ist ein Herd heiß? Wo gilt es einfach auch aufzupassen, wenn ein Eimer umfällt und dahingehend eine Pfütze entsteht, wo man ausrutschen kann? Das ist eigentlich am Ende des Tages dieses HACCP. Sage ich jetzt mal so, ich gehe einen Schritt weiter, eine Stufe höher und das ist dieses IFS. Wenn ich jetzt die Küche expandieren möchte und ich habe jetzt ein Restaurant und ich mache daraus eine Restaurantkette, dann ist es ein Managementsystem im Hintergrund und das ist dieses IFS. Also es ist standardisiert, rückverfolgbar und auditfest. Also das ist relativ streng und all unsere Lohnhersteller, auch bei Molecular, sind zumindest IFS zertifiziert. Dann gibt es noch die Creme de la Creme, das ist das GMB, also Good Manufacturing Practice. Man kann ja auch nochmal zwischen GMB Food und GMB Pharma Grade aufteilen, aber der Einfachheit halber bleiben wir mal bei GMB Food. Und das ist sozusagen die Haubenküche unter diesen Restaurants. Man hat einfach eine präzise Rezeptur, Disziplin und man hat eine gewisse Freigabe, wo einige Male schon ein Produkt, also in dem Sinn ein Gericht, geübt wurde und dann geht es ans System sozusagen weiter.
Also man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen. Wir sind ja jetzt vor kurzem erst in Kapstadt gewesen, ne? Und da ist es ja zum Beispiel auch so, es gibt super leckeres Essen. Trotzdem wurden wir alle ein bisschen mitgenommen, ich sage jetzt mal von einer Lebensmittelvergiftung. Und da ist es auch so, dass es ist nicht, weil die irgendwie super schlechte, ich sage jetzt mal, Hygienestandards haben, die sind sicher schlechter, wenn man das jetzt irgendwie mit deutschen Restaurants und mit deutschen Küchen vergleicht, aber die Auflagen, die ein deutsches Restaurant hat, die sind auch sehr viel höher, wie das in der Küche ablaufen muss, wie das mit der Kühlkette laufen muss und so weiter und so fort. Und diese Auflagen, die gibt es in Kapstadt zum Beispiel nicht, auch in vielen asiatischen Ländern nicht. Das heißt nicht, dass wenn du da hingehst, du zwangsläufig eine Lebensmittelvergiftung bekommst und dass die sich nicht Mühe geben, auch das Essen fachlich und gut und korrekt zuzubereiten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da halt mal was schief geht, die ist schlichtweg höher. Ne? Und bei den Siegeln ist es halt ähnlich. So ein Siegel ist gewissermaßen ein Qualitätsindikator, dass gewisse Prozesse mal definiert wurden, festgelegt wurden und die auch eingehalten werden. Dafür gibt es ja auch dieses, ich weiß jetzt nicht, ob das jährlich oder alle zwei Jahre ist, dafür gibt es auch diese Audits, die werden auch von Offiziellen, das ist wie so ein kleines TÜV-Siegel, das man bekommt. Beim Auto gehe ich ja auch zum TÜV und hole mir einen Pickel, wie es in Österreich heißt. Und bei den Herstellern bzw. bei den Produzenten ist es genauso. Und mir ist noch wichtig zu erwähnen, wenn das jetzt auf dem Produkt draufsteht, wenn da steht IFS Certified, GMP Certified oder HACCP Certified, wie auch immer, dann ist das ein Zeichen für eine gute Produktion. Das sagt aber am Ende ja noch nicht, ob auch das wirklich im Produkt drin ist, was draufsteht. Oder ob ich auch wirklich keine, was weiß ich, Pestizidbelastung, Schwermetallbelastung und so weiter und so fort habe. Das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil das wird immer von vielen Leuten so als Totschlagargument verwendet. Ah, und schau, das ist ja GMP-certified, wunderbar, toll, super, habe ich ein tolles Produkt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es auch wirklich ein tolles Produkt ist. Aber wie gesagt, das sagt halt noch nichts über den Rohstoff aus und über die Reinheit, über die Belastung mit irgendwelchen Toxinen und so weiter und so fort. Weil das ist dann wieder ein anderes Thema, was man nur über ein Qualitätsmanagement auch firmenintern abbilden kann. Ich sage deshalb firmenintern, weil es halt eben offiziell gar nicht vorgeschrieben ist.
Genau, absolut. Also ich würde es jetzt mal so nochmal zusammenfassen. Ich glaube, du hast schon super den Finger in die Wunde gelegt. HACCP ist das Minimum, IFS und GMB zeigen ein starkes System. Aber wenn man richtig wissen will, was in einer Dose drinnen ist, dann braucht es aber ein Analysezertifikat eines Endproduktes und nicht die Evaluierung des Prozesses.
Vielleicht noch als Zwischenfrage, weil es mich einfach auch interessiert und weil ich selber auch gar nicht so genau weiß. Hast du vielleicht ein Beispiel, was ein guter Unterschied, wie kann man GMP von IFS gut unterscheiden? Also was würdest du sagen, was kommt da noch on top? Ist es überhaupt wirklich für den Konsumenten am Ende so relevant, dass da GMP draufsteht? Ist das jetzt wirklich so wichtig? Oder würdest du sagen, nee, am Ende meinetwegen IFS oder meinetwegen HACCP, Aber viel wichtiger, dass halt eben dann Analysezertifikat von der Stoffreinheit oder so drin ist. Weil am Ende kann ja auch dir in der GMP-Einrichtung passieren, dass die einen Sack voll Reismehl nehmen, wo eigentlich, keine Ahnung, Nikotinamid-Mononukleotid drin sein sollte, also ein relativ teurer Rohstoff. Und dann wird aber dieses Reismehl in die Beutel verpackt und es steht trotzdem NMN drauf. Mhm. Und da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, ja gut, am Ende wird es ja in all diesen drei so passieren. Ist das jetzt wirklich so wichtig, dass man dieses Upgrade von IFS zu GMP hat? Weil das ja von David Sinclair, von vielen großen Influencern in den USA extrem wichtig genommen wurde. Mhm. Ist das aus seiner Sicht wirklich so wichtig?
Also ich würde jetzt mal so das pauschal beantworten. Also ich bin ja auch regelmäßig mit unseren Lohnherstellern in Kontakt und da frage ich auch immer nach, so wie steht es um das GMP, vor allem bei den Lohnherstellern, die jetzt, sage ich jetzt mal so, nur IFS zertifiziert sind. Und da bekomme ich immer ein bisschen die kaltschnäuzige Antwort, schaffe es mal, IFS zertifiziert zu sein. Also das ist schon mal wirklich, sage ich jetzt mal so, recht anstrengend. Und jedes Mal, wenn ich weiß, okay, die haben gerade ein Audit, dann traue ich mich nicht, den Hörer in die Hand zu nehmen und die anzurufen, weil ich weiß, dass die alle mega gestresst sind. Da haben die jetzt gerade ein paar Personen vor Ort, die alles unter die Lupe nehmen, jede einzelne Kiste aufmachen und durchschauen. Also das ist natürlich stressig. Ich weiß es jetzt nicht. Also ich kann es jetzt leider nicht sagen, was jetzt genau noch on top zu dem IFS gemacht werden muss, damit man GMP Food ist. Ich würde jetzt mal sagen, wenn es einen Lohnhersteller hat, dann zeige ich es auf jeden Fall von sehr hoher Qualität und wo ich auf jeden Fall zufrieden wäre. Aber ich glaube, ich würde es jetzt mal so formulieren, IFS hält auch schon die Latte hoch und ist für den europäischen Lohnhersteller absolut schon ein super Ziel.
Was mir sonst dann noch einfallen würde, ich glaube, die Schleuse, die Einlaufschleuse, also wenn, dass man wirklich durch eine Schleuse geht, separater Raum, wo man sich anzieht.
Das hat auch IFS.
Das hat auch IFS, okay.
Das hat auch IFS.
Ja, interessant.
Ich glaube, das hat sogar auch HACCP, weil es durch dieses Hygienemanagement
gegeben ist. Ja, aber dann ist schon mega krass, ne? Also das ist schon eh viel Reinheit. Ne? Okay, passt.
Das sind ja dann schon eigentlich richtig, ich sage jetzt mal, gute Standards. Und jetzt gehen wir mal den Schritt weiter und sagen, wir bekommen jetzt vom Lohnhersteller das fertige Produkt. Da gibt es ja eigentlich noch einen kleinen Schritt vorher, weil man sucht sich ja Rohstoffe aus. Ne? Man tritt ja da mit unterschiedlichen Rohstoffproduzenten in Kontakt, versucht da einen guten Rohstoff zu finden. Und da bekommt man ja dann auch schon mal direkt ein Zertifikat von den Lohnherstellern, von den Produzenten. Warum reicht es nicht, sich zum Beispiel darauf zu verlassen? Ne? Weil ich könnte jetzt auch als Hersteller einfach sagen, ich habe mir einen Rohstoff ausgesucht, der Rohstoffproduzent, der hat mir ein Zertifikat über seinen Rohstoff geschickt, der ist getestet worden, der ist rein, der ist wunderbar und das kommt dann zu dem tatsächlichen Abfüller, sage ich jetzt mal, um das ein bisschen auseinanderzuhalten, Produzenten zum Abfüller, wo das Produkt dann, die Kapseln hergestellt werden, das in das Glas abgefüllt wird, gelabelt wird und wir bekommen dann das fertige Produkt und machen aber ja dann nochmal eine Analyse. Warum verlässt man sich da nicht auf dieses Produzentenzertifikat oder Certificate of Analysis, COA, wie sie oft heißt?
Lange Frage, kurze Antwort. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kurz gesagt, also vielleicht um nochmal alle abzuholen, wir haben jetzt natürlich einen großen Bald im Qualitätsmanagement ausgelassen und das ist nämlich das Sourcing. Man schaut natürlich, dass man jetzt nicht nur einen Lohnhersteller hat, den man vertraut, der gewisse Prozesszertifizierungen hat, sondern auch mit den Rohstoffherstellern in Kontakt tritt und weiß, okay, da habe ich einen qualitativ hochwertigen Rohstoff, der, sage ich jetzt mal, regelmäßig getestet wird. Und dieses regelmäßige Testen ist, sage ich jetzt mal, äußerst essentiell, weil ein Rohstoff bei Produktion ein gewisses COA aufweisen muss, ein Certificate of Analysis, wo deklariert ist, so und so viel ist in diesem, sage ich jetzt mal so, Extrakt vorhanden. Aber in der Produktion kann ja dieser Rohstoff weiterverarbeitet werden. Es wird gemischt mit einem anderen Rohstoff, sage ich jetzt mal so, auch die Haltbarkeit des Rohstoffes kann ja auch während der Produktion irgendwie verändert werden. Man kann sich nur mal vorstellen, es geht ja nicht immer um Pulver oder Kapseln, sondern auch Liquids, die auch als Rohstoff gelten. Dann gibt es auch natürlich die Möglichkeit, dass man einen Fehler hat, das COA passt nicht, wie wir es beispielsweise letztens auch bei unserem Rohstoff oder bei unserem Produkt Apigenin hatten. Ich glaube, Mario oder Max, ich glaube, Mario, du warst es, du hast auf LinkedIn gepostet. Ich glaube, das war das historisch längste Out-of-Stock, welches wir je hatten bei Apigenin. Nämlich ist da auch unserem Lohnhersteller aufgefallen, die COA entspricht nicht der Analyse, die sie bei Rohstoffwareneingang nochmal durchgeführt haben. Und entsprechend ist dieser Apigenin-Rohstoff, das ist ein Extrakt, nicht rein genug gewesen und ist dahingehend durch das Qualitätsmanagement durchgefallen, sodass wir dahingehend keine Produktion machen konnten und nun seit, glaube ich, 3 Monate kein Apigenin mehr verkaufen können. Aber deswegen ist es ja auch wichtig, dass man diese Kontrollen macht.
Und das ist ja nicht nur ein Rohstoff gewesen, sondern es sind ja gleich mehrere Rohstoffe gewesen, die da durch die Qualitätskontrolle gefallen sind. Deswegen umso wichtiger. Das ist ja auch spannend, weil jetzt hast du ja das Zertifikat vom Rohstoffproduzenten, dann hast du nochmal ein Zertifikat von dem Lohnhersteller, sage ich mal, von dem unter Anführungszeichen Abfüller, damit man es gut trennen kann. Und dann bekommen wir ja das fertige Produkt und dann machen wir nochmal ein Zertifikat.
Warum? Genau. Ja, also Rohstoff ist nicht gleich Endprodukt. Wie schon gesagt, das kann ja nochmal verarbeitet werden. Es können Schwankungen auftreten in der Reinheitsqualität. Deswegen geziemt es sich auf jeden Fall nochmal das Endprodukt zu analysieren. Vielleicht noch kurz hier noch eingehakt. Es gibt ja sogenannte Markenrohstoffe. Das sind Rohstoffe, mit denen die einen Brandname haben, sage ich jetzt mal so. Ich suche mir jetzt das Crea Vitalis von der Alzheimer Group aus. Das ist ein deutsches Unternehmen, welches unseren Kreatinrohstoff produziert. Unter GMB sind die sogar zertifiziert. Das müssen wir, glaube ich, nochmal double checken, bevor wir das, bevor wir das mal rausballern. Aber auf jeden Fall, ein Markenrohstoff sagt jetzt nicht nur darüber hinaus aus, dass eine Studie mit durchgeführt wurde, sondern dass die auch ein gewisses Qualitätsmanagement im Hintergrund haben und garantieren, dass ein Reinstoff, also in dem Sinn das Kreatin, Monohydrat, von diesem Pulver ständig zu dieser Konzentration in diesem Rohstoffkomplex vorhanden ist.
Also das Schöne, wenn man mit Markenrohstoffen arbeitet und korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, aber mit Markenrohstoffen selber hatten wir noch nie ein Problem. Wir haben ja viele verschiedene Markenrohstoffe, wir haben auch generell sehr viele verschiedene Rohstoffe und du wirst sicher auch noch das eine oder andere aus dem Nähkästchen plaudern, sage ich mal, was auch schon alles schiefgegangen ist. Aber bei Markenrohstoffen hatten wir da noch nie ein Problem. Das heißt, man hat da ein höheres Maß an Vertrauen, was man nicht als, also es ist nicht nur ein Qualitätsmerkmal für den Konsumenten, sondern auch für uns als als Marke, als Hersteller von Supplements, dass wir da schlichtweg eine größere Sicherheit haben, dass das auch passt. Und du hast schon gesagt, es kann ja auch im Laufe von der, also der Rohstoff kann fein sein, aber im Laufe der Produktion, du kannst noch so hohe Standards haben, du kannst auch diese ganzen Zertifizierungen haben. Trotzdem kann im Rahmen von der Produktion dann noch was schiefgehen, zu einer Verunreinigung kommen, was auch immer. Ne? Das ist, wenn wir wieder zum Restaurantbeispiel zurückkommen, man kann auch in München eine Lebensmittelvergiftung in einem noch so guten Restaurant bekommen. Einfach weil die haben trotzdem Standards, die halten sich auch an die Standards, aber es kann immer trotzdem was schiefgehen und deswegen ist diese Analyse beim fertigen Produkt ja auch nochmal so wichtig. Aber was schaut man sich da denn jetzt eigentlich an? Wir haben da ja auch keine fixe Analysebatterie, wo wir alle Produkte durchjagen, sondern das wird ja auch, es ist keine Einzelfallentscheidung, aber es wird rohstoffgruppenorientiert meistens auch gemacht. Wir haben ja Pflanzenstoffe, wir haben Aminosäuren, wir haben Mineralstoffe. Worauf achtest du da? Was wird worauf geprüft?
Genau, das ist eine gute Frage. Was misst man überhaupt? Ich würde es jetzt mal so kurz zusammenfassen. Pragmatische Logik im Hintergrund. Je nach Produkt, je nach Risiko und je nach, sage ich jetzt mal so, Effekt, würde ich einen Rohstoff oder ein Endprodukt analysieren. Ne? Wir haben auch alle Medizin studiert. Ich glaube, da gibt es einen schönen Merkspruch. Führe niemals einen Test durch, wenn das Ergebnis keine Auswirkung auf das weitere Vorgehen hat. Also in dem Sinne, wenn ich jetzt pauschal irgendeinen Test mache, als nice to have, wo ich aber weiß, okay, da stand nie das Produkt in Risiko, dass es eine gewisse Verschmutzung hatte, dann mach es einfach nicht, sage ich jetzt mal so. Und so würde ich es einfach mit diesem Pragmatismus auch durch dieses Qualitätsmanagement der Endprodukte durchziehen. Man kann mehrere Sachen machen, aber ich sage jetzt mal so, bei spezifischen Produkten muss man auf spezifische Parameter achten. Und ich glaube, da habe ich ein paar, ja, sage ich jetzt mal so, Beispiele aus der Praxis, oder aus unserer Historie mitgenommen, die eigentlich relativ spannend sind. Also ich würde jetzt mal mit den Wirkstoffgehalt starten, also die Reinheit per se. Da habe ich mir aufgeschrieben, wir haben ja die Chemikalie You've Ever NMN und haben das damals als erstes Produkt von Molecular vor 6 Jahren auf den Markt geworfen. Und wir haben dann uns gedacht, nee, wir wollen das Produkt jetzt nicht nur einfach so zulassen, sondern auch sagen, ja, You've Ever NMN ist ein Markenrohstoff, aber das hat auch eine gewisse Reinheit, nämlich 99,9%, also über diese 99% Reinheit. Und haben das auch an ein Partnerlabor, also ein unabhängiges Drittlabor in Deutschland geschickt. Und die hatten damals, ich glaube, der Max, du warst damals mit denen in Kontakt, ein weniger gutes Referenzprodukt. Und deswegen hatten wir damals sogar mehr als 100%, ich glaube sogar 101% Reinheit.
Das war sogar mehr, weil das Interessante war, dass also Merck ist ein großer Pharmakonzern, ein deutscher, und die stellen häufig diese Referenzen her. Und viele Referenzen sind nur 95% rein. Und wenn du dann natürlich ein Produkt, was fast 100% Reinheit hat mit einem Produkt, was 95% Reinheit hat, was vergleichst, dann weißt du auf einmal, okay, ja, irgendwie ist es reiner als 100%, also total wild. Und das Lustige war ja dann, sie haben ja dann unser Produkt dann als Referenz genommen.
Genau.
Das war natürlich die Adelung.
Mittlerweile wahrscheinlich immer noch unser
Produkt. Ist sicher immer noch so.
Ja. Ja. Das ist natürlich super spannend. Eben, also Wirkstoffgehalt macht dann Sinn, sage ich jetzt mal so, wenn es ein Monoprodukt ist. Ich würde jetzt Komplexprodukte wahrscheinlich eher weniger auf einen Wirkstoffgehalt analysieren, außer es ist jetzt ein spezifisches Ingredient mit dabei, wo ich sage, darum geht es mir, das jetzt zu analysieren. Und dann ist meistens die Methodik der Bottleneck, ob man das jetzt mittels HPLC oder HNMR analysieren kann, diesen Rohgehalt.
Und das bei diesen Analysen, da gibt es ja dann auch, ob das jetzt HPLC ist oder HNMR, das macht natürlich einen gewissen Preisunterschied. Mhm. Würdest du sagen, dass beides gleichwertig? Ist das was, worauf Leute achten sollen, wenn sie sich ein Zertifikat anschauen?
Ja, kann man darauf schauen, aber ich glaube, das ist jetzt mal für den Profi. HPLC habe ich öfter, also ich kann es jetzt nicht komplett differenzieren. Ich weiß jetzt, bei manchen Rohstoffen, zum Beispiel Kreatine, ist die HPLC richtig teuer. Das sind, glaube ich, 400 Euro kostet die Analyse, während beispielsweise, wenn wir eine HNMR standardmäßig zu einem gewissen Molekül machen, sind das, glaube ich, 170 Euro an Kosten, die wir tragen pro Charge.
Okay, also da gibt es einfach so einen kleinen Preisunterschied.
Genau.
Aber würdest nicht sagen, das eine ist jetzt besser als das andere.
Nee.
Das ist auch ein bisschen laborabhängig, ne? Weil
absolut.
Nicht alle Labore haben die gleichen Analysekapazitäten. HNMR ist ja auch ein sehr, sehr teuer, nicht nur für uns als Auftraggeber, sondern auch für das Labor, um das überhaupt anzubieten. Deswegen, genau, gehört da was dazu. Kannst du vielleicht noch ein paar andere Beispiele geben? Wenn ich jetzt irgendwie sage, wenn man jetzt an Pflanzenstoffe denkt, ne? Da gibt es ja Apigenin, da gibt es Fisetin, Quercetin, Astragalus und so weiter und so fort. Was würde man sich da anschauen?
Ich sage jetzt mal so, es gibt Moleküle wie Sand am Meer und ich würde es jetzt einfach mit dieser pragmatischen Logik da einfach weitermachen. Es gibt auch die Schwermetallanalyse. Das ist die Analyse, die am häufigsten durchgeführt wird. Ich glaube, jedes Zertifikat zeigt das auch auf, ist auch die billigste Analyse, aber macht es immer Sinn? Es ist ein nice to have, aber kein Muss. Aber bei folgenden Produkten würde ich auf jeden Fall eine Schwermetallanalyse empfehlen. Das ist zum Beispiel bei Marienprodukten, Fischöl, Omega-3, dann pflanzliche Extrakte, wie du sie schon auch gerade aufgezählt hast, und bei Mineralien, wo natürlich immer ein Mineralgehalt im Hintergrund, also Schwermetalle, auftreten können. Dann würde ich fortfahren zu Pestiziden. Du hast es auch nochmal angeführt, alle Extrakte, die es auf dieser schönen Welt gibt, die würde ich einfach auf Pestizide oder ja entsprechender Rückstandsanalytik durchführen, weil die haben da so einen eigenen Prozess, also dieser Trocknungsprozess, dann wird es nochmal aufgeheizt und dann ein Extrakt nochmal in der Reinheit höher gedrückt, dass es jetzt nicht nur 2%, sondern auch 10% beispielsweise von einem Apigenin sein kann bei einem Kamillenextrakt. Aber damit diese Kamillenpflanze oder beim Fisetin ein Erdbeerextrakt überhaupt wachsen kann, da ist natürlich ganz viel Pestizid im Einsatz und das wollen wir natürlich nicht im Endprodukt haben. Und deswegen würde ich eben bei diesen sekundären Pflanzenstoffen auch auf eine auf eine Pestizidanalyse achten. Dann gibt es auch noch die mikrobiologische Analyse, die man durchführen kann. Hier habe ich mir jetzt beispielsweise das Spermidin aufgeschrieben. Spermidin wird oft aus Weizenkeimextrakten gewonnen. Hier würde ich jetzt nicht nur eine Pestizidanalyse zum Beispiel empfehlen, sondern hier schlummert auch ein erhöhtes Risiko einer gewissen Keimlast, auch an Mykotoxinen. Und entsprechend würde ich da eine Mikrobiologie auf jeden Fall mit in den Katalog, mit ins Panel nehmen.
So vielleicht Mykotoxine, Pilze.
Genau.
Schimmel.
Genau, Schimmel.
Genau. Ja.
Da habe ich auch noch eine kleine Story mitgebracht, nämlich von unserer Chemikalie Methylenblau. Wir hatten, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die erste oder zweite Charge war, welche produziert wurde. Wir hatten in der Laboranalyse eine erhöhte Keimzahl, also die KBE, also die koloniebildende Einheiten, die war erhöht. Und ich habe dann angefragt, okay, warum ist das der Fall? Ich habe mit dem Labor Rücksprache gehalten, auch mit der Produktion. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das eigentlich ganz normal sein kann, weil Methylenblau wird in dem Produktionsprozess erwärmt, damit sich die Farbe komplett in der Flüssigkeitsmatrix auflöst. Und es ist so wie bei jedem Tiefkühlprodukt, da ist auch eine gewisse Anzahl an Umweltbakterium drinnen, die dann einfach in der Analyse so ein bisschen im Hintergrund auftauchen kann. Also ist nicht immer gleich Vorsicht zu walten oder ein Rufezeichen, sondern man muss es immer auch mit einem gewissen Verständnis interpretieren.
Genau, und im Grunde kann man das ja auch mit dem pragmatischen Ansatz, den du schon vorgestellt hast, sich ein bisschen durchdenken. Ne? Wenn ein Produkt einen natürlichen Ursprung hat, dann, wenn es eine Pflanze ist, wenn sie irgendwo wächst, sind Pestizide immer ein Thema. Wenn es irgendwo aus dem Meer kommt oder auch sonst aus der Umwelt kommt, auch bei Pflanzenextrakten, sind Schwermetalle immer ein Thema. Wenn es jetzt eine synthetische Herstellung ist, das heißt, es wird in einem Labor erzeugt oder hergestellt, ist wahrscheinlich Schwermetalle und Pestizide beides eher unwahrscheinlich. Da muss man sich eher Lösungsmittel anschauen. Mikrobiologie ist bei vielen Produkten spannend, aber nicht immer sinnvoll. Also kann man auch sich relativ logisch herleiten, was bei welchen Produkten irgendwie Sinn macht. Wie du auch sagst, ne? dass man sagt, hey, wenn es ein Monoprodukt ist, macht man noch einen Wirkstoffgehalt. Manchmal sind es auch Komplexprodukte, wo man sich aber nur eine Sache rauspickt. Was weiß ich, wenn wir an Knoblauchextrakt oder so denken, wo man sich nur das Monacolin K anschaut. Währenddessen könnte man im Knoblauch ja viele Sachen bestimmen. Aber da ist halt zum Beispiel nur Monacolin K spannend und so weiter und so fort. Also das ist sehr interessant und auch wichtig, denke ich mal, so ein bisschen zu verstehen, warum, wenn man sich die unterschiedlichen Zertifikate anschaut, warum hat man hier keine Pestizide gemacht? Ja, das macht halt bei Magnesium keinen Sinn. Ne? Mhm. Weil Magnesium wächst ja nicht auf Bäumen oder auf Sträuchern, sondern das wird halt entweder aus irgendwelchen Mineralien gewonnen und abgebaut oder es wird halt synthetisch hergestellt. Also insofern, macht das auf jeden Fall Sinn. Jetzt haben wir diese Analyse und du hast ja gesagt, wir machen das so, dass wir es zu Drittlaboren schicken. Wie ist denn das eigentlich? Könnten wir auch selber ein Labor haben? Wie schätzt du das ein? Macht das Sinn, dass man das immer zu externen Laboren schickt? Schicken es alle zu den gleichen Laboren? Wie schaut das aus?
Genau, es gibt da schon große Namen in der Laborszene in Deutschland, sage ich jetzt mal so. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Aber das sind alles unabhängige, akkreditierte Drittlabore, mit denen wir da zusammenarbeiten, von einem, sage ich jetzt mal so, Nahrungsergänzungsmittelunternehmen, die an den Endverkäufer verkaufen, fallen mir jetzt nur wenige Unternehmen ein, die auch eine eigene Analyseabteilung haben. Mehr fallen mir jetzt aber auf der Produktionsseite ein, also die nach der Produktion auch noch eine Analyse durchführen kann. Also du hast es auch schön unterschieden, Inhouse und externe Analyse. Hat beides Vor- und Nachteile. Ich würde es jetzt einfach kurz mal so zusammenfassen. Inhouse hat den Vorteil, dass es direkt in den Prozess, in den Workflow etabliert werden kann. Dadurch kann man die Zeit, die ist benötigt, bis ein Ergebnis des Qualitätsmanagements vorliegt, deutlich reduzierender. Man hat auch, sage ich jetzt mal so, diese Standardanalysen, die man relativ schnell durchbolzen kann. Aber man hat natürlich den Nachteil, die Analyseabteilung und die Produktion sind natürlich ein bisschen verbandelt und man hat natürlich einen Interessenskonflikt im Hintergrund. Man ist gebiased, okay, winke ich ein Produkt durch mit, ja, sage ich jetzt mal so, einem zugedrückten Auge links und das rechte ist auch schon mit Tränen benetzt. Oder, sage ich jetzt mal so, hat das Produkt eh dahingehend keine Relevanz, weil wir bei dem Omega-3 jetzt keinen Totox-Gehalt bestimmt haben, sondern jetzt nur auf Schwermetallanalyse. Also ich glaube, den Punkt habe ich davor auch noch kurz vergessen. Man kann auch, sage ich jetzt mal, so einen Effekt bestimmen. Beim Omega-3 ist es dieser Totox-Wert, der sagt aus, wie die totale Oxidation eines Produktes aussieht, neben der Omega-3-Fettsäuren und entspricht dahingehend, ja, dem, sage ich jetzt mal so, dieser verkehrten Proportionen, je niedriger, desto besser die Qualität. Kurz nochmal zurück zu diesem Inhouse und externe Laboranalysen. Extern hat natürlich den Vorteil, dass wir auf ein größeres Repertoire an unterschiedlichen Analysen zurückgreifen können. Also so eine HNMR-Maschine, die du auch davor angesprochen hast, die hat, glaube ich, haben nur ein, zwei Labore in Deutschland und eins davon ist akkreditiert. Die anderen greifen alle auf HPLC zurück. Und entsprechend kann man sich es einfach nicht leisten, einfach mal in-house so eine HNMR hinzustellen. Also man vertraut da auf dieser externen Kompetenz, muss dann aber gleichzeitig diese zeitlichen und kostentechnischen Faktoren köpfen.
Ich denke, was wir auch damit sagen wollen, ist, dass es ist nicht zwangsläufig schlecht sein, nur weil jemand, ein Hersteller, ein eigenes Labor hat und das dann intern testet. In Amerika wird dieses Third-Party-Testing, wie es da ja heißt, sehr, sehr groß geschrieben. Ne? Mhm. Da ist es eigentlich der Goldstandard zu sagen, hey, man schickt das zu einem unabhängigen Labor, mit dem man gar kein Interesse äußern kann, dass man jetzt dieses oder jenes Laborergebnis erhält. Aber ich meine, das hast du ja auch gesagt, ne? Das Einzige, was man bedenken muss, dass man theoretisch einen Interessenskonflikt hätte, aber in den allermeisten Fällen, sage ich mal, ist eine interne Laboranalyse sicher recht gleichwertig zur externen. Das ist aber auch was man sich leisten können muss, weil das ein eigenes Labor, man braucht Personal, man muss Zertifizierungen haben, genauso wie das auch ein Lohnhersteller hat, braucht auch ein Labor eine gewisse, sehr viel strengere Zertifizierung, was man da alles auch einhalten muss. Deswegen muss man sich das auch leisten können und umso besser, dass wir da in Deutschland ja eigentlich auch ein relativ gut ausgestattetes Labornetz haben. Wir haben ja auch mehrere Labore, mit denen wir zusammenarbeiten. Also dieses HNMR ist nur auf ein Labor beschränkt, aber ansonsten hat man da sehr, sehr viele Möglichkeiten und das ist, denke ich, auch gut. Und die haben alle noch Kapazitäten, das heißt, es können noch sehr viele, viele andere, ich sage jetzt mal, Nahrungsergänzungsmittelhersteller auch auf den Zug aufspringen und da solide und gute Qualitätskontrolle machen. Jetzt neben diesen Analysezertifikaten, die man dann auch auf die Website packt, gibt es ja noch sehr viele offizielle Siegel. Ne? Kommen wir wieder zurück zu dem MSC-Beispiel für Fisch- oder Marineprodukte oder Fischstäbchen oder was weiß ich. Das gibt es auch für Nahrungsergänzungsmittel und ein sehr bekanntes ist die Kölner Liste. Kölner Liste kennen, denke ich, sehr viele. Kannst du gleich mehr dazu sagen, was das genau ist. Das aber häufig auch fälschlicherweise als Qualitätsmerkmal eigentlich eingeschätzt wird, ne? Weil es mit Qualität eigentlich gar nichts zu tun hat.
Genau, da sind wir schon wieder bei diesem Fünf-Sterne-General. Ein Siegel ist nicht gleich ein Beweis für Qualität. Ein Siegel ist meistens eine Prozessanalyse oder ein Spezifikum. Und die Kölner Liste hat sich auf folgenden Bereich spezialisiert, nämlich Dopingkontrolle bei Sportlern. Hier arbeiten wir auch, also wir haben, glaube ich, ein Drittel unserer gesamten Nahrungsergänzungsmittel auf Kölner Liste gelistet und entsprechend in Partnerschaft mit der Sporthochschule Köln auf Dopingsubstanzen analysiert. Aber hier haben wir schon die Analysemethodik und das rundet auch, ich glaube, ein bisschen den Konsens ab. Eine Analyse ist nur so gut wie die Methodik dahinter. Und entsprechend auch, was schlussendlich analysiert wurde. In dem Sinn wird nur analysiert, sind gewisse Dopingsubstanzen in diesem Produkt enthalten, verunreinigen sie das Produkt, damit, sage ich jetzt mal so, Sportler dieses Supplement auch, jetzt haben wir auch die Olympia gerade zur Zeit beim Rauschen, auch konsumieren können. Am Ende des Tages sagt es aber nichts über die Reinheit oder Qualität des Produktes aus, sondern nur, ob Dopingsubstanzen mit in diesem Produkt dabei sind.
Also wenn man dieses Siegel sieht, super wichtig, sich auch mal damit zu beschäftigen, wofür steht denn dieses Siegel? Weil nur wenn man 5 Symbole auf seine Packung abdruckt, muss das noch gar nichts über die Qualität aussagen. Darum ging es uns. Und Kölner Liste ist eine super Sache. Ist eigentlich streng genommen nur relevant für Sportler, die auch eine Dopingkontrolle haben. Weil also die achten besonders darauf, dass sie halt eben Produkte nur konsumieren, die auf der Kölner Liste stehen. Nachdem wir ja da auch mit vielen Sportlern auch zusammenarbeiten, machen wir das ja auch. Aber ja, am Ende kann es trotzdem Schwermetall belastet oder Pestizid belastet oder whatever oder unrein sein, aber es ist trotzdem frei von Dopingsubstanzen und es würde auf der Kölner Liste stehen, kann aber trotzdem ein schlechtes Produkt sein. Also das muss man so ein bisschen auseinanderhalten, dass so ein Siegel natürlich immer super und toll ist, aber halt nur für den speziellen Nutzen und Use Case dann auch.
Genau, hier habe ich auch eine kleine Geschichte, die mir gerade eingefallen ist. Wir analysieren ja auch regelmäßig unsere Produkte und also auf Dopingsubstanzen und Rückstände, damit wir sie weiter in dieser Kölner Liste führen dürfen, welche eben super wichtig für diese Leistungssportler sind. Die Analyse umfasst jetzt aber nicht nur die Substanzanalyse auf Doping, sondern also auf Dopingmittel, sondern auch eine Evaluierung des Etiketts des Labels. Und da hatte ich auch nämlich eine nette Korrespondenz mit der Kölner Liste, weil unser Kollagenprodukt aufgefallen ist, weil wir auf der Hinterseite natürlich im guten Willen, da es sich bei Kollagenprodukten immer um tierische Peptide handelt, also sei es jetzt Marine, sei es jetzt vom Hühnchen oder Bovine Kollagenpeptide, wie es jetzt bei unserem Kollagenpulver der Fall ist. Aber wir schreiben da, weil der Markenrohstoff das auch schreibt, antibiotikafrei und hormonfrei. Und dieses hormonfrei ist natürlich denen sofort aufgefallen. Hormone können ja natürlich Dopingmittel sein. Und da gab es nämlich eine kurze Rückfrage, ob das ja auch alles stimmig ist.
Okay, also das heißt, es wurde nicht aktiv darauf getestet, aber sie wollten nochmal einfach sicherstellen, dass das Produkt dann auch tatsächlich hormonfrei ist. Ja, spannend, aber ja, Kollagen stimmt ja. Es gibt kein veganes Kollagen, es sind dann immer Aminosäurenprodukte. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Jetzt ist noch ein anderes wichtiges Thema, ist diese Chargenprüfung. Also man hat ja verschiedene Chargen. Wir haben auch mehrere Chargen im Jahr, je nach Produkt. Manche Produkte drehen sich häufiger, manche Produkte drehen sich seltener. Man hat da immer neue Chargen. Wieso ist es wichtig, dass ich mir jede Charge auch anschaue? Ne? Weil ich könnte jetzt irgendwie viele, viele Kilogramm oder Tonnen von einem Rohstoff bestellen, der würde dann beim Hersteller ankommen, der würde das dann abfüllen und jedes Mal, ist ja so, jedes Mal, wenn der Hersteller neu abfüllt, was weiß ich, bleiben wir mal bei irgendeiner verständlichen Zahl, 1000 Einheiten, dann werden diese 1000 Einheiten abgefüllt einmal und dann bekommen die eine Lotnummer oder eine Chargenummer. Und im Idealfall hat man ein Zertifikat immer für jede Charge.
Absolut, absolut. Und es hat sich auch gezeigt, dass das auf jeden Fall wichtig ist, dass wir das auch regelmäßig machen, nicht nur einmal im Jahr. Das ist auch so, glaube ich, ein bisschen eine große Grauzone im Nahrungsergänzungsmittelmarkt. Labor getestet, das ist meistens nur einmal getestet worden. Ne? Man muss wirklich darauf schauen, gibt es eine chargenspezifische Testung der Supplements? Und es hat sich auch bei uns gezeigt, dass das Sinn war, auch dieses Geld für auszugeben. Ist ein bisschen ein Return of Investment, dass einfach die Qualität stimmt. Ein Beispiel ist beispielsweise das Vitamin D3K2 Liquid Produkt. Hier haben wir arbeiten wir schon ewig mit diesem Lohnersteller zusammen. Also das ist auch unser erster externer Produzent gewesen. Und hier haben wir das Vitamin D3K2 Liquid Produkt getestet, bevor wir das auf den Markt zugelassen haben. Und entsprechend wurde festgestellt, dass nicht der Content an Vitamin D3 mit drinnen war. Und haben wir uns gefragt, okay, warum kann das sein? Warum liegt das daran? Es war schlussendlich die Definitionssache des Tropfens, welcher natürlich aus der Pipette rauskullert. Die haben einen anderen Tropfen mal definiert, also der Rohstoffhersteller, jetzt nicht der Produzent, und haben das bei denselben eingekauft und die haben wahrscheinlich, um ein bisschen zu sparen, sage ich jetzt mal so diese Tropfendefinitionen, neu im Hintergrund ein bisschen verrückt, sodass nicht mehr pro Tropfen diese 1000 internationalen Einheiten Vitamin D mit dabei waren, sondern ich glaube, es waren nur mehr, ich glaube jetzt 600 oder was auch immer, also deutlich darunter, also auch deutlich unter diesen natürlichen Schwankungen, die bei diesen Analysen auftreten dürfen Und entsprechend wurde das Produkt nicht von uns zum Verkauf zur Verfügung gestellt. An alle Kunden, die da draußen waren und ganz enttäuscht waren, dass im Juni letzten Jahres kein Vitamin D verfügbar war, das war der Grund.
Ja. Aber da haben wir noch mehr Beispiele für. Also, ja. Bringen wir das Calcium-AKG noch, weil das fand ich richtig verrückt eigentlich.
Das ist auch eine wilde Geschichte. Ja, das Calcium-Alpha-Ketoglutarat. Wie war das nochmal? Also Calcium, also das Alpha-Ketoglutarat gibt es, glaube ich, in ganz vielen unterschiedlichen Mixtures, sage ich jetzt mal so. Und am häufigsten und am geläufigsten ist dieses Arginin-Alpha-Ketoglutarat und hat sich auch in der Sportszene entsprechend durchgesetzt. Es gab ja 2019 mal eine Studie, die das Calcium-Alpha-Ketoglutarat mit Longevity in Verbindung gebracht hatte und das biologische Alter, glaube ich, nach Supplementierung von 6 Monaten um 5, glaube ich, Jahre biologisch zu reversieren. Und entsprechend war das dann auf einmal ein super neues Ingredient als Shooting Stars in dieser Healthy Aging Szene und top gefragt. Und wir haben das Produkt dann auch gelauncht bei uns. Und während einer Routinekontrolle, also vor Zulassung einer Charge, haben wir dieses Calcium-Alpha-Ketoglutarat getestet. Und das haben wir hin und wieder auch nur auf diese Mineralie getestet, also Calcium. Aber am Ende des Tages sagt es jetzt nicht aus, ob jetzt Calcium aus Calcium-Alpha-Ketoglutarat war oder vielleicht aus irgendeinem anderen Komplex mit Calciumcarbonat oder wie auch immer. Wir haben damals eine HNMR durchgeführt und haben dann gesehen, das ist ja kein Calcium-Alpha-Ketoglutarat, sondern das war Calcium mit Arginin-Alpha-Ketoglutarat.
Genau, und das Interessante war ja dann, wir haben ja dann uns auch wirklich beschwert, ne, und gesagt, ja, das kann ja nicht wahr sein, dass hier auch noch Arginin mit drin ist. Das Interessante war, wir hatten ja auch noch ein Pulverprodukt, da hat man das dann noch richtig geschmeckt, weil Arginin halt einfach einen sehr, sehr, sehr starken, unangenehmen Geschmack hat. Und das Interessante war, dann kam zurück, ja, wir haben ja den Calciumgehalt getestet, das passt alles. Ja, es war halt genau der richtige Calciumgehalt, aber halt mit Arginin-Alpha-Ketoglutarat und nicht mit nur Alpha-Ketoglutarat. Also ich fand das schon recht verrückt, weil das ja auch ein Hersteller bzw. ein Händler eigentlich war, ein sehr, sehr bekannter deutscher Händler, der offensichtlich das mit dem Qualitätsmanagement nicht ganz so durchgespielt hatte, ne? Und das war schon sehr schwach. Und vor allem, wir haben ja das Geld, wir haben es zurückbekommen, aber von unserem Lohnhersteller.
Genau.
Und nicht von dem Händler des Produkts.
Die haben sich das untereinander dann ausgemacht.
Die haben sich das dann ausgemacht, ja. Das genau. War schon verrückt. Ja.
Das war schon auch ein bisschen crazy. Ja. Weil man auch gedacht hätte, das hat alles Hand und Fuß, aber dann, es passieren halt einfach Sachen. Und so ein bisschen, glaube ich, Murphy's Law. Es kann alles schiefgehen, was schiefgehen kann, sage ich jetzt mal so. Und wer testet, der wird auch was finden, entsprechend der Analysemethodik. Aber ein gutes Qualitätsmanagement zeichnet sich aus, dass etwas gefunden wird, bevor es der Endkonsument findet.
Genau, das ist glücklicherweise in diesen Fällen auch immer so gewesen. Mhm. Deswegen braucht man ja auch diese Vorlaufzeit und deswegen sind Produkte dann auch manchmal out of stock. Auch wenn sie schon hier sind, aber weil wir halt dieses Zertifikat noch nicht haben, dann kommt das halt auch nicht in den Umlauf. Mir fällt noch ein Beispiel ein, das ist jetzt auch schon, liegt schon relativ weit zurück, und das ist das Sulfora Pro. Das ist ja so ein Sulforaphan-Vorläuferkomplex, ne? Und der wurde von uns auch getestet und die Charge lag schon bereit, die alte war aber noch nicht ausverkauft. Und das ist ein Markenrohstoff. Genau. Und jetzt sind wir wieder beim Thema. Und der Hersteller hat sich dann von dem Markenrohstoff bei uns gemeldet mit einem Problem.
Genau, das ist schon ewig her. Da hatte ich schlaflose Nächte, ich sag's euch. Da habe ich eine Mail bekommen am Abend von einem Rohstofflieferanten. Das ist ein amerikanischer Markenrohstoff. Und die haben dann gesagt, Achtung, Rückruf, dieser Rohstoff hat einen erhöhten Gehalt radioaktiver Strahlung in einer Analysemethodik ergeben. Das hätten wir nie analysiert. Und wir haben dann ein bisschen genauer nachgeforscht. Wir haben die Produkte dann entsprechend auch alle zurückgegeben, haben dann natürlich auch zum Glück die Kosten erstattet bekommen, weil das ja schon kurz vor Release war. Also es gab schon die Kapseln, es gab schon das Endprodukt. Also das war eine, ich sage jetzt mal so, auf der Ruderisch eine Mordsauerei, was da auch für uns war, also an Rattenschwanz in der gesamten Logistik, in diesen gesamten Operations. Aber wir wollen ja natürlich keine radioaktive Verstrahlung in unseren Produkten finden, hätten das natürlich auch nie getestet, aber ein Ingredient von diesem Mixture, das sind zwar nur 5% dieses Rohstoffextraktes, das war dieses Aktivierungsenzym von Glucuronaphanin zu Sulforaphane, deswegen heißt es ja auch Sulforapro bei uns, dass dieses Aktivierungsenzym Myrosynase war von einer höheren, also knapp über den Schwellenwert erhöhte radioaktive Dosis getroffen worden.
Das ist auch sehr interessant gewesen, um das vielleicht noch ein bisschen in Perspektive zu rücken. Es ist deswegen auch immer wichtig, dass man die ganze Lieferkette möglichst nachvollziehen kann, damit man auch weiß, hey, wo kommt dieser Rohstoff her? Weil, wie du schon gesagt hast, Lohnhersteller, die haben ja meistens eine Zusammenarbeit mit irgendwelchen Rohstofflieferanten, wo sie häufiger bestellen, wo sie viele Rohstoffe beziehen. Und es ist aber auch für uns als Abnehmer dann wichtig zu verstehen, wo kommt denn dieser Rohstoff eigentlich her? Einerseits, um zu wissen, was wollen wir denn jetzt in der Analyse haben? Ist der jetzt synthetisch? Ist der jetzt irgendwie, hat er seinen Ursprung irgendwo in der Natur? Wird er irgendwo extrahiert, gewonnen, gemahlen, whatever? Und andererseits kann auch der ganz am Anfang von der Kette steht, dieser Rohstofflieferant, auch einfach mal den Rohstoff wechseln, ohne dass das dem Lohnhersteller jetzt theoretisch sagen müsste. Das ist ja auch das Problem bei dem Calcium-AKG gewesen, was du ja gerade beschrieben hast. Genau. Und um nochmal auf Sulforapro zurückzukommen, es gibt ja für alles Grenzwerte, es gibt für Schwermetalle Grenzwerte, es gibt für Radioaktivität Grenzwerte. Das wäre jetzt in einem Bereich gewesen, der sogar noch okay gewesen wäre. Also das wäre theoretisch sogar noch unter diesem Grenzwert gewesen. Man will aber natürlich trotzdem keine radioaktive Strahlung, sage ich mal, im Produkt drin haben. Und das haben wir auch, also wir haben diese Information auch nur bekommen, weil es halt ein Markenrohstoff ist, ne? Und die genau. Eben diese höheren Qualitätsstandards haben, Sicherheitsstandards haben. Deswegen, wie gesagt, arbeitet man natürlich bevorzugt mit Markenrohstoffen, aber nicht von allem gibt es Markenrohstoff. Mhm. Deswegen macht man da auch Kompromisse, aber deswegen macht man ja dann am Ende auch diese, ich sage jetzt mal, Qualitätskontrolle möglichst streng und aber auch trotzdem möglichst pragmatisch, weil man kann auf alles testen. Man kann überall 500 Analyten reinschreiben, dann ist das Produkt aber dreimal so teuer im Verkauf, weil einfach die Analyse so teuer ist. Und viele Sachen machen halt auch einfach keinen Sinn. Ne? Also es ist nice to have und man muss das ein bisschen mit Augenmaß machen. Mhm. Wenn wir jetzt ein kleines Wrap-up machen, was würdest du sagen? Ich will mir jetzt ein Supplement kaufen. Worauf soll ich achten? Was sind so die wichtigsten Punkte, worauf ich jetzt schauen sollte, die mir Orientierung geben?
Ja, worauf würde ich achten? Ich glaube mal, der erste Blick ist auf die Website und da würde ich aufs Impressum runter scrollen und reinschauen, wo ist denn dieses Unternehmen registriert? Ich glaube, das macht einen großen Unterschied, ob es jetzt beispielsweise in Deutschland ist. Wir waren jetzt gerade in Kapstadt, das kann jetzt kein Ranting gegen Südafrika sein, aber es sind halt einfach andere Regulatoriken im Hintergrund und entsprechend weiß man, wir wissen uns als Molekular auf jeden Fall in dieser Regulatorik auszukennen und entsprechend werden wir auch observiert. Also es macht einen großen Unterschied, ob es jetzt ein amerikanischer Hersteller ist, der nach Europa verkauft oder ob es jetzt ein deutsches Unternehmen ist, welches innerhalb Deutschland verkauft. Ich glaube, das ist so dieser erste Blick und das zeigt dann auch meistens so ein bisschen diese Transparenz, weil viele haben so meistens so Schachtelunternehmen, okay, wo sitzen die jetzt eigentlich, damit die ja sich nicht an diese strengen Regulatoriken der EU halten müssen. Ich glaube, da können wir schon, damit wir ein bisschen auch Selbstbereicherung für Moleküle haben, auch schon stolz sagen, ja, wir sind nach wie vor in Deutschland, wir sind nicht wie viele aus Deutschland raus, weil die Regulatoriken hier einfach und die Auflagen einfach streng sind. Worauf würde ich noch achten? Chargennummer und entsprechende Analysezertifikate. Also gibt es eine Website oder eine Subdomain oder eine gewisse eine Kategorie, die eine gewisse Qualitätssicherung zur Verfügung stellt, wo transparent alle Laborzertifikate hochgeladen werden, wo man sieht, okay, diese Charge wurde am Datum XY auf diese Analysen durchgetestet. Da würde ich auch darauf achten. Was wäre auch noch wichtig, wenn wir diese Analyse anschauen, passt dieses Prüfprofil überhaupt zu dem Produkt? Hat sich dabei jemand was gedacht oder wurde da pauschal nur die Schwermetalle als nice to have und damit wir etwas haben, getestet? Oder hat man sich dabei Gedanken gemacht, wie beispielsweise beim Omega-3 und hat da auch noch den Totox-Wert mitbestimmt, damit man halt immer das auch entsprechend vorzeigen kann. Zu guter Letzt, was würde ich sonst noch vorschlagen? Ja, Transparenz statt Siegel-Fetisch. Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist nicht wichtig, dass jetzt da 12 Siegel auf dem Produkt drauf sind. Das ist nice to have. Aber das Wichtigste ist, dass transparent und in einem gewissen Kontext deklariert wird, welche Ingredients in diesem Produkt sind. Und dass man nicht nur auf die Tabelle schaut, sondern auch auf die Zutatenliste. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist hier auch Magnesium. Wenn in der Tabelle muss nur Magnesium stehen, ne? das ist einfach nur ein Add-on, falls ein Unternehmen da auch sagt, okay, das ist Magnesium-Bisglycinat, das ist Magnesium-Oxid oder Magnesium-Trionat. Die Analysemethodik ergibt nur den Magnesiumgehalt. Man kann rein theoretisch Magnesium-Bisglycinat mit Oxid strecken, würde aber nie auffallen, weder am Etikett noch bei der Analyse, und deswegen auch auf die Zutaten schauen.
Genau, und am Ende ist es auch noch so, um nochmal zu dieser Siegelthematik zurückzukommen, wenn ein GMP draufsteht, wenn IFS draufsteht, ein HACCP draufsteht, das sagt was über die Herstellung aus, aber nichts über den Inhalt vom Produkt. Mhm. Die Kölner Liste tut das genauso wenig. Kölner Liste ist ein super Siegel, macht auch total Sinn, in vor allem diesem Sport, in diesem Performance-Bereich. Aber halt, wenn es um Dopingsubstanzen geht, ne, das sagt auch nichts darüber aus, ist das jetzt drin, was draufsteht, ist das schwermetallfrei, ist das pestizidfrei, außer es gibt ein Pestizid, was auf der Dopingliste steht, wird es wahrscheinlich auch geben. Aber das einfach nochmal sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass man sich nicht in diesen Siegeln verliert, sondern das beste Qualitätskriterium, was man bei Nahrungsergänzungsmitteln am Ende hat, ist ein zusätzliches, möglichst unabhängiges Zertifikat von einem Hersteller, vom fertigen Produkt, nicht von dem Rohstoff selber, sondern vom fertigen Produkt, wo sich auch angeschaut wird, ist das, was jetzt verschickt wird, was man im Store kaufen kann, in der Apotheke kaufen kann, ist das auch wirklich ein gutes, fertiges, sauberes Produkt. Die sind meistens auch ein bisschen teurer, das ist so, weil Qualitätskontrolle schlichtweg auch einiges an Geld kostet. Aber hey, am Ende ist das was, ich nehme das jeden Tag, ich werfe mir so eine Kapsel oder mehrere Kapseln oder ein Pulver oder ein Liquid jeden Tag zum Zweck, dass ich mich besser fühle, ich gesünder werde, ich meine Gesundheit erhalte und so weiter und so fort. Da sollte es das einem auch wert sein, weil lieber zahle ich 30 Euro für ein Produkt, wo ich weiß, was drin ist, als ich zahle 20 Euro für ein Produkt, was irgendwas sein könnte, weil es halt keine Zertifikate gibt oder ich dann nicht das Calcium-Alpha-Ketoglutarat habe, sondern ein Mix aus Arginin-Alpha-Ketoglutarat oder bei Magnesium irgendwie ein gestrecktes Magnesium, weil es halt auch nicht außen drauf steht und aber auch in der Analyse halt man sich nur das elementare Magnesium angeschaut hat und so weiter und so fort. Also Fuck-Ups gibt es eine Menge, deswegen wissen wir auch, dass es wichtig ist, das weiterzumachen. Und am Ende, ja, ist das, denke ich, ich finde es schön zu sehen, dass das immer mehr machen. Mhm. Ganz am Anfang, vor 5, 6 Jahren, waren wir da noch ziemlich allein auf weiter Flur mit dieser ganzen Laborthematik. Dafür haben uns, denke ich, die Leute auch schätzen gelernt. Aber ja, also es ist schön, es gibt Bewegung im Markt. Es gibt immer noch einen Haufen an sage ich mal, kontrollierten Produkten, einfach weil es von öffentlicher Stelle auch gar nicht vorgesehen ist. Und ja, es ist gut, dass man schreibt, dass es stichprobenartige Kontrollen gibt, aber die werden in der Praxis natürlich sehr, sehr selten gemacht. Und deswegen ja, ist man da als Konsument auch so ein bisschen auf sich allein gestellt und muss sich da selber von der Qualität überzeugen. Habt ihr noch ein schönes Schlusswort?
Ich habe kein. Mich würde eigentlich nur interessieren, Clemens, was macht unser Qualitätsmanagement besser als das von anderen? Wie würdest du es zusammenfassen?
Wie würden wir es zusammenfassen? Folgendes: Jede Charge wird getestet. Das machen viele Nahrungsergänzungsmittelunternehmen nicht. Die machen das einmal im Jahr, jede zweite, jede dritte. Wir machen das wirklich bei jeder Charge. Es tut zwar ein bisschen weh, hin und wieder die Rechnungen der Laboranalysen dann zu überweisen. Aber am Ende des Tages, hier wollen wir uns durchsetzen und sage jetzt mal so, einen Pharma-inspired Qualitäts-Approach in diese Nahrungsergänzungsmittelszene reinrücken lassen. Wir haben damals auch als erstes Unternehmen HNMR-Messen begonnen, hatte gerade auch vor kurzem ein Telefonat mit dem Labor, welches das auch durchführt, war auch nett, mit denen mal wieder zu quatschen. Nachdem wir damals analysieren begonnen haben, haben das viele gemacht. Ich glaube, das machen auch nicht viele. Und hier würde ich auch ein bisschen diesen Appell nach außen richten. Nicht nur, dass es wieder heißt, dass wir das so super machen oder wie auch immer, sondern am Ende des Tages nehme ich ein Supplement auch ein, weil ich eben diesen ernährungsphysiologischen Effekt haben möchte. Aber es sollte jetzt nicht nur sicher sein, das ist jetzt, sage ich jetzt mal so, die Unterkante, sondern also diese legale Unterkante. Aber ich möchte auch, dass es einen Effekt hat und der ist nur durch diesen intendierenden Wirkstoff gegeben, der auch entsprechend dosiert oder im Produkt zu finden sein sollte. Und deswegen würde ich sehr appellieren, dass man diese Reinheit auch analysieren sollte. Also nicht nur, was sollte nicht dabei sein, sondern ist auch das drinnen, was ich am Label angebe, was drinnen ist. Und zum Schlusswort überzugehen, ich sage jetzt mal so, legal ist die Unterkante, wie schon gesagt, aber Qualität beginnt dort, wo man freiwillig etwas höher springt. Und ich glaube, da versuchen wir schon mit einem relativ starken Rost das Rennen anzutreten.
Sehr schön, danke.
Da habe ich jetzt auch gar nichts mehr hinzuzufügen, das ist auch richtig poetisch geworden noch zum Ende hin. Ja. Vielen Dank, Clemens, vielen Dank, Max. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen zu Hause. Wenn es dazu noch Fragen gibt, dann gerne melden unter podcast@beyondlifespan.de oder einen Kommentar da lassen bei Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Wir schauen uns das alles an, beantworten das auch sehr gerne. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Der Clemens, weil er es heute so gut gemacht hat, wird sicher nochmal in den Beyond Lifespan Podcast kommen. Also da können wir dann auch gerne noch ausstehende Fragen direkt vom Fachmann uns beantworten lassen. Euch noch einen schönen Tag. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke, bis zum nächsten Mal.